Wir setzen heute in der Sendung Spiritualität unsere kleine Reihe über spirituelle Impulse aus der Theologie von Papst Benedikt XVI. Fort. Und zwar heute in einem 10. Teil mit dem Thema Benedikt XVI. Und die Ehe und das Priestertum. Herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Claudia Silberhorn. Heute habe ich die Freude, dass Professor Dr. Uhli, er kann zwar nicht im Studio in München sein, aber er ist mit in München. Schön, dass Sie wieder mit auf Sendung sind. Grüß Gott an Sie, Professor.
Grüß Gott, Frau Silberhorn, grüße Sie.
Ich darf kurz ein paar Worte zu Ihnen sagen, für jene unter uns, die Sie noch nicht kennen. Sie stammen aus der Erzdiözese Köln, haben nach Ihrem Studium der katholischen Theologie in Bonn und Rom promoviert, und zwar an der Universität in München. Dort waren Sie unter anderem Dozent für Kirchenrecht. Seit 1. April 2010 sind Sie Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Was für unsere Sendereihe ja jetzt auch spannend ist, Sie gehören zum erweiterten Ratzinger Schülerkreis und heute geht es also in der Spiritualität unseres emeritierten Papstes um das Sakrament der Ehe und der Priesterweihe. Ja, jeder Priester kommt aus einer Familie, hat Eltern, das heißt, hat doch auch hier schon die Sonnen- und Schattenseiten einer Ehe wahrgenommen. Und in der Seelsorge ist man als Priester ja auch zutiefst mit dem Ehe- und Familienleben konfrontiert. Priesterberufung, das heißt, in Ihrer priesterlichen Identität wissen Sie auch genau, was dies bedeutet und sind darüber bestimmt auch im Austausch mit anderen Priesterkollegen. Die Würde und Schönheit der Ehe herauszustellen und diese Lebensform theologisch wie philosophisch grundlegend zu reflektieren, kann als eines der Grundanliegen des Pontifikats von Benedikt XVI. Angesehen werden. Auch Papst Johannes Paul II. Hatte schon eine wunderbare Arbeit auf diesem Themengebiet gemacht. Es ist untrennbar mit einem anderen Grundanliegen verbunden, dem vertieften Nachdenken über die Lebensform des Priestertums und des geweihten Lebens. In einem Schreiben von Benedikt XVI. Bei der Eröffnung der Pastoraltagung der Diözese Rom zum Thema Familie am 6. Juni 2005 heißt es, ich zitiere, die Entscheidung für die Ehelosigkeit aus Liebe zu Gott und den Brüdern, die für den Priesterberuf und das geweihte Leben gefordert wird, und die Wertschätzung der christlichen Ehe gehören in der Tat zusammen. Beide machen in zwei unterschiedlichen und sich ergänzenden Lebensformen das Geheimnis des Bundes zwischen Gott und seinem Volk gewissermaßen sichtbar. Ja, Professor Uhli, wie kann ich das verstehen? Warum haben wir für eine Sendung zwei so unterschiedliche Sakramente zusammengenommen und nicht daraus zwei Sendungen gemacht?
Wie Sie richtig sagen, sie sind auf der einen Seite voneinander zu unterscheiden, die beiden Sakramente, aber wie es auch die Worte von Benedikt XVI. Deutlich machen, sie berühren sich in vielfacher Hinsicht und machen auf unterschiedliche Weise die Sendung der Kirche deutlich. Und diese Verbindungen aufzuzeigen soll auch Sinn dieser Sendung sein, sodass deutlich wird, die Priester, Sie haben das angedeutet, können viel von den Eheleuten und den Familien lernen, wie umgekehrt natürlich Eheleute und Familien auch in ihrem geistlichen Leben eben auf den Dienst des Priesters ausgerichtet sind. Es hat mal einen spanischen Jesuiten gegeben, gut, mit dem ich auch verbunden bin, auch durch die Gemeinschaft der Priester, die wir haben, den Jesuitenpadre Tomás Morales, der einmal das gesagt hat, ein Laie ohne Priester vermag etwas zu tun und ein Priester ohne Laien vermag vielleicht ein bisschen mehr zu tun, aber Priester und Laien zusammen vermögen alles in dem, der sie stark macht. Ich glaube, das ist wichtig auch für ja, die Grundgestalt der Kirche zu sehen, dass wir aufeinander verwiesen sind, auch wenn wir verschiedene, unterschiedliche Berufungswege gehen. Dass wir doch dem einen Herrn der Kirche dienen und damit auch dem Aufbau der Kirche dienen wollen.
Ja, dann sind wir jetzt gespannt auf die weiteren Zusammenhänge, die Sie uns jetzt in Ihren Ausführungen dann noch aufzeigen werden. Bitte schön.
Gerne, danke schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gerade schon angedeutet, auf den ersten Blick mag es vielleicht merkwürdig erscheinen, die beiden sakramentalen Berufungen Ehe und Priestertum in einer gemeinsamen Sendung zu betrachten. Zumal sich unsere Sendungsreihe mit geistlichen Impulsen aus der Theologie von Papst Benedikt XVI. Befasst. Die kritische Anfrage an dieses Vorhaben mag berechtigt sein. Und das nicht nur im Hinblick darauf, dass vieles jetzt im Folgenden bei der Entfaltung dieser beiden Themenbereiche wegen der Kürze der Sendungszeit zurückstehen muss. Nicht alles kann hier und jetzt angesprochen werden, auch wenn dies gerade mit dem Blick auf die Ehe im unmittelbaren Vorfeld der kommenden beiden Bischofssynoden zu Ehe und Familie geboten schien. Doch wollen wir uns in unserer heutigen Sendung bewusst dem Verhältnis von Ehe und Priestertum zuwenden, weil beide Sakramente, die wir voneinander unterscheiden müssen, zugleich aber wichtige Elemente in sich tragen, die sich berühren und so ein gemeinsames Hinschauen und Lernen durch die Gedanken von Benedikt XVI. Möglich machen. Beginnen wir mit der Ehe, um uns im Anschluss dann dem Priestertum zu widmen. Und am Ende sollen schließlich zwei Verbindungslinien deutlich werden, die uns zu einem Impuls für die je eigene Berufung werden können. Schauen wir zunächst auf die Ehe. Und hier ein wenig auf die biblischen Grundlagen, die für die heutige Diskussion, in der wir stehen, ja wichtig und maßgebend sind. Deus Caritas est, so beginnt Benedikt XVI. Mit dem Vers aus dem ersten Johannesbrief, seine erste Enzyklika, in dem er schreibt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. In diesen Worten, so der Papst, ist die Mitte des christlichen Glaubens, das christliche Gottesbild und auch das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges ausgesprochen. Ja, das ist das Grundbekenntnis unseres christlichen Glaubens. Gott ist die Liebe und er hat die Menschen aus Liebe erschaffen und zur Liebe berufen. Als Mann und Frau hat er die Menschen in der Ehe zu einer innigen Gemeinschaft des Lebens und der gegenseitigen Liebe berufen, sodass sie, wie es in der Heiligen Schrift heißt, nicht mehr zwei, sondern eins sind. Und ihnen gibt er, so sagt es das Genesis-Buch, den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Die Ehe ist demzufolge tief in das geschaffene Dasein des Menschen eingeprägt. Gott selbst schenkt dem Menschen Anteil an seiner Liebe und die Befähigung zu lieben. Diese Liebe wird auf menschliche Weise in der Liebe von Mann und Frau sichtbar. Der Bund der Ehe ist somit mehr als das bloße Gefühl des Verliebtseins. Er ist Abbild jenes ewigen Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. In der Ehe spiegelt sich sozusagen die göttliche Liebe zu den Menschen wie in einem Spiegel wider. So wie es Benedikt XVI. In der Enzyklika sagt, die Liebe, sie wandelt sich im Laufe des Lebens, reift und bleibt sich gerade dadurch treu. Noch einmal mit anderen Worten, durch die eheliche Liebe hindurch dürfen wir auf die göttliche Liebe schauen, die der Ehe damit aber auch ihre Eigenschaften und ihre Ziele tief einprägt. So ist die Ehe von Mann und Frau, die durch den Schöpfer grundgelegt und mit eigenen Gesetzen ausgestattet wurde, zunächst von Natur aus auf die Gemeinschaft und das Wohl der Ehegatten ausgerichtet. Andererseits auf die Zeugung und Erziehung von Kindern. Wie in Gott das gegenseitige Wohl, die gegenseitige Liebe von Vater, Sohn und Heiligem Geist im Brennpunkt des Lebens steht und so auch auf Fruchtbarkeit ausgerichtet ist, so gilt das auch für die Gemeinschaft der Eheleute. Gegenseitiges Wohl und die Fruchtbarkeit sind ihre unaufgebbaren und bleibenden Ziele. Aber gleichzeitig findet die Ehe in ihrem Schöpfer natürlich auch ihre wesentlichen Eigenschaften vor. Nach dem ursprünglichen Plan Gottes ist die eheliche Vereinigung ebenso unauflöslich, wie die Liebe Gottes zu den Menschen unauflöslich ist. Gleichzeitig darf sie in ihrer Exklusivität eines Mannes und einer Frau auf ihre zugrunde liegende Einheit hinweisen, in die niemand hineindringen, die durch keine menschliche Macht zerstört werden darf. Christus hat in seiner Botschaft und in seiner Hingabe an die Menschen diesen Plan Gottes bestätigt, indem er sagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Aber zum anderen hat Christus der Ehe auch eine Neuheit vermittelt, indem er ihr die Gnade verlieh, in der Würde eines Sakramentes gelebt zu werden, also in der Würde eines heiligen, wirkmächtigen Zeichens. Und das bedeutet ja Sakrament, eines Zeichens seiner bräutlichen Liebe zur Kirche. So schreibt Paulus in seinem Epheserbrief: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese biblischen Grundzüge, die wir hier nur anskizzieren können, machen den Blick auf eine Grundaussage über die Kirche im Ganzen frei. Die Kirche ist die geliebte Braut des Herrn Jesus Christus. Gemäß dem biblischen Wort, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch, sagt Paulus, dass sich dieses Wort in der Kommunion der Kirche erfüllt. Das heißt im 1. Korintherbrief, wer dem Herrn anhangt, wird ein Geist mit ihm. Das kirchliche Bild des Einswerdens von Christus und der Kirche, zwar durch die Eucharistie, wird mit Hilfe des Bildes der zwischenmenschlichen Liebe von Bräutigam und Braut, von Mann und Frau noch verständlicher. Christus verlässt seine Heimat, die Heimat seines himmlischen Vaters und auch die Heimat seiner irdischen Mutter, um seinen Leib für seine Braut, für die Kirche hinzugeben. Paulus verwendet dafür das schöne Wort exinanivit. Er entäußert sich, er gibt sich hin auf endgültige Weise für seine Braut, für die Gemeinschaft der Gläubigen, für die Kirche, um ein Fleisch mit ihr zu werden. Die Eucharistie ist somit das Sakrament unserer Erlösung, das Sakrament des Bräutigams und der Braut, wie es einmal der heilige Johannes Paul II. Ausdrückt. Kirche ist Leib Christi, wie die Frau mit dem Mann ein Leib ist. Die Kirche ist folglich nicht einfach Christus, sondern bleibt die Magd, bleibt die Braut, die immer der Erneuerung und der Vertiefung durch ihren Bräutigam bedarf. Oder um es mit Worten von Josef Ratzinger zu sagen, immer ist sie auf dem Weg des Einswerdens mit Christus, das zugleich ihre eigene innere Einheit einschließt. Ihre Einheit wird umgekehrt umso brüchiger werden, je mehr sie sich von dieser grundlegenden Beziehung entfernt. Diese besondere Verwirklichung der bräutlichen Berufung der Kirche finden wir in der Ehe. Vor allen Dingen im 5. Kapitel des bereits zitierten Epheserbriefes. Die paulinische Verbindung der ehelichen Vereinigung mit der Vereinigung von Christus und der Kirche ist der wichtigste Punkt des ganzen Textes, wo es unter anderem heißt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis, im Griechischen Mysterion, im Lateinischen Sakramentum. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Gedanken des heiligen Paulus lassen auf, ich möchte fast sagen, revolutionäre Weise das Geheimnis von Mann und Frau, das göttliche Geheimnis des Lebens und der Liebe Gottes eintauchen. Dem Ehepartner, wenn wir so wollen, untertan zu sein, also den Ehepartner zu lieben, auf sein Wohl ausgerichtet zu sein, so wie es Paulus ja auch im Text formuliert, heißt, sich gegenseitig zum Geschenk zu geben, so wie Christus es gegenüber seiner Braut der Kirche tut und umgekehrt, die Kirche in Christus ihren Herrn und Meister erkennt. Das bedeutet, Christus, der seinen Leib für die Kirche hingab und täglich neu in der Eucharistie hingibt, ist die Quelle und das Vorbild dieser menschlichen Hingabe an den anderen in der Ehe. Im bräutlichen Verständnis des Leibes, der Mann und Frau aufeinander bezieht und sie vereint, wird damit das bräutliche Verhältnis von Christus und der Kirche sichtbar. Mit diesem sakramentalen Verständnis der Ehe, mit dieser tiefgehenden Verbindung der Ehe, mit der Verbindung zwischen Christus und der Kirche, ruft Paulus alle Männer und Frauen auf, sich auf diesen ursprünglichen Plan Gottes zu besinnen und nach dem Abbild Gottes entsprechend zu leben. Wenn er dafür Worte wie Unterordnung und Liebe verwendet, dann bedeuten diese Worte Hingabe an den anderen, die Sorge um das Wohl des anderen, so wie Christus um das Wohl der Kirche und umgekehrt die Kirche auf das Lob und den Lobpreis ihres Herrn ausgerichtet ist. Deshalb ist die gegenseitige Liebe durch vier Wesenseigenschaften gekennzeichnet, die von Christus und seiner Liebe zur Kirche her stammen. Sie ist freiwillig. So wie Christus sagt, niemand entreißt es mir, mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. So ist gegenseitige Liebe auch in der Ehe unter dem Kennzeichen der Freiwilligkeit zu sehen. Da ist zweitens die Vorbehaltlosigkeit. Das heißt im Johannesevangelium, dass Christus seinen Aposteln seine Liebe bis zur Vollendung erwies. Es gibt keine Grenze mehr für solch eine Liebe. Sie überwindet Hindernisse, sie ist vorbehaltlos, sie ist bedingungslos, weil sie das Wohl des anderen will. Da ist drittens die Treue. Christus sagt am Ende des Matthäusevangeliums, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So wie Christus in Treue zur Kirche steht, so sollen Mann und Frau in Treue diese Treue Gottes widerspiegeln im Sakrament der Ehe. Und da ist schließlich die Fruchtbarkeit. Christus im Johannesevangelium sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dann wirkt sich dieser Gedanke der Fruchtbarkeit auch auf die Beziehung von Mann und Frau aus. Eheliche Liebe, eheliche Hingabe muss also auf diesen Grundpfeilern Freiwilligkeit, Vorbehaltlosigkeit, Treue, Fruchtbarkeit aufgebaut sein. Dann sprechen Sie von der ehelichen und der göttlichen Liebe. Dann künden Sie uns die Gegenwart Gottes in diesem ehelichen Bund. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns diese tiefgreifenden Dimensionen der Ehe vor Augen halten, die Papst Benedikt XVI. Immer wieder auch herausgestellt hat, in ihren biblischen, in ihren auf die kirchliche Tradition bezogenen Dimensionen, dann kommen möglicherweise heute viele Fragen und Anfragen auf. Eine der häufigsten Fragen, die heute sicherlich gestellt werden, zielt im Zeitalter hoher Scheidungsraten auf die Lebensfähigkeit einer solchen sakramentalen christlichen Ehe ab. Gemäß dem Motto, wer kann dann noch solch eine Ehe leben? Das ist in der Tat so. Die so verstandene christliche Ehe ist eine echte Zumutung Gottes an den Menschen. Aber in der recht verstandenen Weise der Zumutung. Gott mutet es dem Menschen zu. Mehr noch, Gott traut es dem Menschen zu, seine göttliche Liebe zu den Menschen in menschlichen Beziehungen, in menschlichen Gebärden und Verhaltensweisen wiederzuspiegeln. Für diese Befähigung und für diese Aufgabe des Menschen stellt der Herr den Eheleuten alles nur Denkbare zur Verfügung. aber nicht irgendetwas, sondern sich selbst. Er selbst schenkt sich im Sakrament der Ehe den Eheleuten und tritt somit in ihren Lebensbund ein. Er ist sozusagen der garantierende Teil der Ehe. Wo Christus in der Ehe gegenwärtig ist und bleibt, wo er um seine Hilfe angerufen und seine Hilfe angenommen wird, da vermag diese Unauflöslichkeit, diese Hingabe, diese Einheit, diese Treue von all dem, von dem wir dort sprachen, wirklich fruchtbar zu werden, vermag gelebt zu werden durch alle Schwierigkeiten und Hindernisse hindurch. Die Hilfen Gottes, die er schenkt, sind zum Beispiel das Gebet der Eheleute miteinander und füreinander, sind die Sakramente, vor allen Dingen die Sakramente der Beichte und der Eucharistie, sind die Menschen, die der Ehe hilfreich, freundschaftlich beistehen, sind die kirchlichen Lebensvollzüge in Liturgie, im Bekenntnis, im Liebesdienst, ja sind viele, viele andere mehr im täglichen Leben mit Gott und der Kirche. Sagen wir es noch einmal, Gott traut dem Menschen diese Ehe zu. Das ist wahre Berufung durch Gott.
Das Sakrament der Ehe und das Priestertum geht es heute in der Sendereihe Spiritualität. Wir hören heute den 10. Teil aus einer Serie über spirituelle Impulse aus der Theologie von Papst Benedikt XVI. Mit Professor Christoph Ohly aus Trier. Wir hören jetzt die Fortsetzung seines Vortrags.
Kommen wir nach der Ehe nun zunächst zum Priestertum. Der Grundgedanke in den Überlegungen von Benedikt XVI. Zum Priestertum liegt wohl in einem Begriff verborgen, der auf den ersten Blick schwer verständlich erscheint. Der emeritierte Papst spricht in diesem Zusammenhang oft vom Binom der Identität und Sendung des Priesters. Binom der Identität und Sendung des Priesters. Was bedeutet das? Benedikt XVI. Hebt damit Folgendes heraus. Das, was der Priester durch das Sakrament der Weihe als Identität annimmt, also was er in der Weihe geworden ist, nämlich ein Repräsentant für Christus, ein alter Christus, ein anderer Christus, wie man früher sagte, das wird in seinem Christusähnlichen Lebensstil und in seinen Aufgaben, die er zu erfüllen hat, erkennen. Beide Elemente, also die Identität, wer oder was ist der Priester, und das Element der Sendung, wozu sendet Gott den Priester, gehören zum Verständnis des Priestertums untrennbar zusammen. Deshalb ein Binom von Identität und Sendung. So sagte Benedikt XVI. In einer Generalaudienz im Jahr des Priesters einmal, der Priester ist Knecht Christi. Und zwar in dem Sinn, dass sein Christus gleichgestaltetes Dasein einen wesentlich relationalen Charakter annimmt. Er steht in Christus, für Christus und mit Christus im Dienst an den Menschen. Gerade weil er Christus gehört, steht der Priester radikal im Dienst an den Menschen. Wir können es vielleicht auch umgekehrt formulieren, wenn man diesem sogenannten Binom Identität und Sendung nicht Rechnung trägt im Blick auf den Priester, dann wird es schwierig, die Identität des Priesters und seines Dienstes in und für die Kirche zu verstehen. So ruft Benedikt XVI. In Anlehnung an Worte des heiligen Pfarrers von Ars einmal aus, was nämlich ist der Priester, wenn nicht ein vom Geist bekehrter und erneuerter Mensch, der aus der persönlichen Beziehung mit Christus lebt und sich ständig die dem Evangelium entstammenden Kriterien zu eigen macht. Ja, der Priester ist ein Mann, der ganz dem Herrn gehört, da Gott selbst es ist, der ihn beruft und in seinen apostolischen Dienst einsetzt. Und gerade weil er ganz dem Herrn gehört, gehört er auch ganz den Menschen, ist er ganz für die Menschen da. Diesen Kerngedanken zum Priestertum, in diesem Begriff Binom von Identität, wer ist der Priester, und Sendung, wohin sendet Gott den Priester, versuchen wir jetzt noch in drei kurzen Einzelschritten ein bisschen zu entfalten. Er ist ein erster Gedanke, der Ursprung des Priestertums. Der Ursprung des Priestertums liegt in Jesus Christus. Der Bischof betet im Weihegebet der Priesterweihe: In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt. Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, mit anderen Worten, Christus ist der wahre und einzige Priester. Er ist der hohe Priester, durch den wir Menschen gerettet werden. Und diese, seine Sendung aber durch alle Zeiten hindurch bis ans Ende der Zeit fortführen zu können, vertraut er sie der ganzen Kirche an, beruft aber aus der großen Schar der Menschen, die ihm in der Gemeinschaft der Kirche folgen, jene 12 Männer, die er auch Apostel nennt. So heißt es im Lukas-Evangelium. Dort heißt es: Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Es ist also Christus, der die Apostel macht. Er schenkt ihnen in der Kraft des Gebetes Anteil an seiner göttlichen Sendung und überträgt ihnen die Vollmacht, in seinem Namen und in seiner Person nun zu handeln. Wir sprechen deshalb auch davon, dass sie in persona Christi Capitis handeln, also in der Person Christi, des Hauptes der Kirche. Nicht sie sind es, die dort handeln, sondern Christus in ihnen und durch sie. So sagt Christus: Wer euch hört, der hört mich. Oder er spricht im Abendmahlsaal zu den 12 Aposteln: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Oder an anderer Stelle: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das heißt nichts anderes, als dass Christus sich im Apostel selbst schenkt. Und dass Christus im apostolischen Dienst, der ganz in die Gemeinschaft der Kirche eingebunden ist und im Dienst an den Gläubigen steht, selbst hörbar und vernehmbar werden möchte. Halten wir noch einmal fest: Der Ursprung dieses Amtes liegt folglich im Willen Christi begründet. Er will es, so lesen wir es im Evangelium. Das heißt, das Amt des Apostels ist keine Funktion, die sich die Kirche sozusagen selbst gibt, um sich zu ordnen, sondern es ist als Amt von Christus in die Kirche hineingestiftet. Es ist der Kirche geschenkt. Die Nachfolge im Priesteramt ist also eine persönliche Gabe Gottes an einen konkreten Menschen, die diesem Menschen zur Aufgabe wird. Nämlich in seinem Dienst, dem Heil der Menschen, beide, die Bischöfe, die Priester, haben heute auf je verschiedene Weise Anteil an dieser sakramentalen Sendung. Aber sie sind es, die Christus dabei repräsentieren, als ein Geschenk an die Kirche, weil er in ihnen und durch ihren Dienst in der Kirche gegenwärtig sein will. Das heißt nicht, dass Christus nicht in der ganzen Kirche gegenwärtig ist, in jedem einzelnen Gläubigen. Aber er möchte in diesem Heilshandel, in diesem Dienst am Menschen, durch den Priester, durch den Bischof wirken. Vielleicht lernen wir das gerade auch in unserer Zeit, in der wir stehen, wieder neu. Nicht zuletzt auch mit Blick auf Papst Benedikt, mit Blick auf Papst Franziskus, wo das eigentliche Wesen des Priesters verborgen liegt, nämlich in seinem Dienst, in der Nachfolge Christi, in der Vergegenwärtigung Christi, dem Heil der Menschen dienen zu dürfen. So viel zum Ursprung des Priestertums. Ein zweiter Gedanke, der noch hinzukommt, ist der Lebensstil, also die Identität des Priesters. Im Weihegebet der Priesterweihe heißt es an einer Stelle: Erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand empfangen, Teilhabe am Priestertum, sei ihr Anteil für immer. Wir haben gesagt, die Weihe macht den Priester mit Christus für immer gleichförmig. Die Theologie spricht davon, dass dem Priester ein Charakter in die Lebelis, also ein unzerstörbarer Charakter eingeprägt ist, der ihn von seinem Wesen her für immer Christus gleichförmig macht. Und diese Gleichgestaltung mit Christus befähigt den Priester, im Namen und in der Person Christi bevollmächtigt zu handeln. Aber, und das setzt dieser Gedanke letztlich voraus, das, was der Priester tut, das, was er handelt, setzt dieses Sein voraus, dieses Mit-Christus-Sein, dieses Christus-Gleichgestaltet-Sein. Benedikt XVI. Drückt das in einer Predigt zu einer Priesterweihe einmal wie folgt aus: Priester in der Kirche zu werden, heißt, in die Selbsthingabe Christi durch das Sakrament der Weihe einzutreten und dies mit seinem ganzen Sein zu tun. Jesus hat sein Leben für alle hingegeben, aber in besonderer Weise jedoch hat er sich für jene geheiligt, die der Vater ihm gegeben hatte, damit sie in der Wahrheit geheiligt seien. Das heißt, in ihm und in seinem Namen sprechen und handeln, ihn vertreten, seine heilbringenden Gesten fortsetzen können. Nämlich das Brot des Lebens zu brechen und die Sünden nachzulassen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, durch diesen Gedanken steht der Priester deshalb immer in einer beständigen Verbindung zur Heiligkeit. Sie ist ihm als Aufgabe gestellt, in seinem Dienst, in seinem Amt heilig zu werden. Spricht das Zweite Vatikanische Konzil von der allgemeinen Berufung aller Gläubigen zur Heiligkeit, so muss man hier von dieser spezifischen Berufung des Priesters sprechen. Johannes Paul II. Formuliert es einmal so: Sein Amt verpflichtet ihn zu einer von der Radikalität des Evangeliums inspirierten Lebensform. Das heißt, ist der Priester in der Weihe Christus gleichgestaltet? Ist es nur konsequent, dass er auch den Lebensstil Christi annimmt? Das heißt also, den Lebensstil der sogenannten evangelischen Räte, jener Räte, die das Evangelium in der Nachfolge Christi herausheben. Das heißt, die Ehelosigkeit, so wie Christus zu leben, die Armut, die Bescheidenheit, einfacher Lebensstil wie Christus und schließlich der Gehorsam gegenüber dem Vater, dem geistlichen Vater, dem Bischof, dem Oberen, der konkret für den Priester dort ist und gegenwärtig ist. Aus der Identität des Priesters folgt also sein Lebensstil, folgt die Art und Weise, wie er seinen Dienst ausübt. Christus ist das Haupt der Kirche, haben wir eben gesagt. Er ist der Bräutigam seiner geliebten Braut. In dieser biblischen und begründeten Gegenüberstellung von Braut und Bräutigam, von Christus und Kirche, liegt die weitreichende Gegenüberstellung von Priester und Getauften begründet. Das heißt, die Hinordnung des Priesters auf den Dienst am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das ja in diesen schönen Satz gebracht: Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes unterscheiden sich zwar dem Wesen, nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet. Das heißt vor allem eins: Wie Christus seine Kirche liebt und sich ihr in der hingebenden Liebe des Kreuzes täglich neu in Wort und Sakrament schenkt, so dient der Priester in der Person Christi den Getauften und führt sie durch die Liebe des Kreuzes näher zu Christus. Das heißt, er steht im Dienst der Heiligkeit, er steht im Dienst des Apostolates aller Getauften. In dem deshalb auch das sichtbar, was er auch tut, nämlich die Kirche zu repräsentieren. Er steht mit der Kirche und für die Kirche vor Gott ein und bittet Gott für die ihm anvertrauten Menschen im Gebet, in der Feier der Sakramente, in seinem täglichen Dienst. Aber dieser Gedanke der Hinordnung von Bräutigam und Braut, von Christus zu seiner Kirche, von Priester zu der Gemeinschaft der Gläubigen, lässt aber noch ein zweites sichtbar werden. Wie Christus seine Kirche liebt, so soll der Priester auch die ihm anvertrauten Menschen lieben und ihnen dienen. Darin liegt, so meine ich, neben dem biblischen Befund, neben der Tradition der Kirche, vor allen Dingen der theologische Grund dafür, dass die Kirche lehrt, dass nur getaufte Männer zum Priestertum hinzugenommen werden können. Denn sie repräsentieren den Bräutigam Christus. Die Kirche hingegen ist die Braut des Herrn. Diese von Christus selbst ausgehende Lehre der Kirche ist sozusagen das Pendant des Weihesakraments zur Ehe, wie wir sie eben betrachtet haben. Wie die Ehe eine lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau ist und in ihr diese bräutliche Dimension von Christus und Kirche sichtbar wird, so wird in der Zuordnung von Priester zur Gemeinschaft der Gläubigen diese Beziehung von Christus und Kirche sakramental sichtbar. Es geht also hier immer wieder auch um die schöpfungstheologische Komplementarität von Mann und Frau, von Bräutigam und Braut, so wie sie von Gott selbst nicht nur in die Schöpfungsordnung, sondern auch hier in die Erlösungsordnung, in das Werk Christi tief eingeprägt worden ist. Wir haben es also hier mit einem theologischen Berührungspunkt von Ehe und Priestertum zu tun. Und noch ein dritter Gedanke, der mit dem Blick auf das Priestertum zu nennen ist, nämlich die konkrete Sendung des Priesters. Im Weihegebet spricht der Bischof: uns Bischöfen seien sie, die Priester, zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. Diese Worte des Weihegebetes führen uns zu den drei umfassenden Diensten Jesu Christi, an denen zwar jeder Gläubige auch durch Taufe und Firmung Anteil gewinnt, nämlich das Wort Gottes zu verkünden, zu bezeugen, den Dienst der Heiligung im Raum der Sakramente, im Raum des Gebetes zu vollziehen und den Dienst der Leitung, der Begleitung von Menschen auf dem Weg zu Gott auszuüben. Der Priester übt aber diesen Dienst, wie wir eben gesagt haben, in der Person Christi aus. Das heißt, er repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche und empfängt in der Weihe den Auftrag, das Lehren, das Heiligen, das Leiden im Auftrag in der Person Christi zu erfüllen. Das ist eine Aufgabe der Verwaltung. Er ist nicht selbst der Herr der Verkündigung oder der Heiligung oder der Leitung. Nein, er übt sie verwaltend im Namen und in der Person Christi aus. Heilige Paulus sagt ja im 1. Korintherbrief, als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen, so fügt Paulus hinzu. Das bedeutet für das Verständnis des Priesters, dass er nicht Eigentümer ist, nicht Eigentümer dieser Vollmacht zu verkünden, zu heiligen, zu leiten, sondern ganz und gar im Dienst Gottes steht und im Dienst an den Menschen. Und in dieser Vollmacht, in dieser verwaltenden Vollmacht, lehrt der Priester die Gläubigen, durch die Predigt, durch die Katechese, durch die Lehre. In dieser Vollmacht, die ein Dienst darstellt, heiligt der Priester das Volk durch die Sakramente, durch das tröstende Wort, durch die Begleitung von Sterbenden, durch die Unterstützung von Ehen und Familien, durch die Ermutigung zur Entschiedenheit im christlichen Leben und vieles andere mehr. Und in dieser Vollmacht, die eine dienende Vollmacht ist, leitet der Priester die ihn an. sie, er unterstützt sie, er ermutigt sie, manchmal ermahnt er sie auch, aber immer im Bewusstsein sozusagen als geistlicher Vertreter für Christus, als geistlicher Vater gegenüber dem ihnen anvertrauten Menschen, das zu tun, was Christus selbst tut. Das muss dem Priester immer wieder deutlich vor Augen stehen. Er steht im Dienst Jesu Christi am Heil der Menschen.
Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen, Herr, lege ich an.
Ja, dieses ganze Leben verspricht der Priester aufzugeben bei seiner Weihe. Wir hören einen Vortrag von Professor Dr. Uli aus Trier über das Sakrament der Ehe und das Priestertum. Und wir gehen jetzt in eine dritte und letzte Runde.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben herausgestellt, dass Ehe und Priestertum sich unter dem Gedanken der Sakramentalität berühren. Das heißt, in beiden kommt, wenn auch auf unterschiedliche Weise, das Verhältnis von Christus zu seiner Kirche, sakramental, also zeichenhaft und wirkmächtig zum Vorschein. Es wird sichtbar und damit den konkreten Menschen vernehmbar. So sind Eheleute und ehelose Priester aufeinander bezogen, bestärken sich gegenseitig in ihrer Berufung und stehen auch vor allem im Gebet füreinander ein. Ein zweiter Aspekt, den ich zum Abschluss noch kurz nennen möchte und der diese Beziehung von Ehe und Priestertum ebenfalls zum Ausdruck bringt, ist der Blick auf die schweren Stunden in den Berufungen. Da können Eheleute und Priester viel voneinander lernen. Hilfreich erscheint mir dazu noch einmal ein Wort von Benedikt XVI. Zu sein, das er einmal vor Priestern der Diözese Albano formulierte. Er sagte: Mir scheint, dass wir Priester auch von den Eheleuten lernen können, gerade von ihren Leiden und Opfern. Wir denken oft, nur der Zölibat sei ein Opfer. Aber wenn wir die Opfer der verheirateten Menschen kennen, denken wir an ihre Kinder, an die entstehenden Probleme, an die Ängste, die Leiden, die Krankheiten, an die Auflehnung gegen die Eltern und auch an die Probleme der ersten Lebensjahre, in denen es überwiegend schlaflose Nächte gibt, weil die kleinen Kinder weinen, müssen wir es von ihnen, von ihren Opfern lernen, unsere Opfer zu bringen. Und miteinander müssen wir lernen, dass es schön ist, durch diese Opfer zu reifen und so für das Heil der anderen zu arbeiten. Ja, beide Berufungen wachsen durch das Opfer, oder sagen wir es anders, durch die Hingabe. Die Liebe reift durch die Hingabe. Wissen darum, dass dies in der jeweils anderen Berufung genau so ist, können wir viel voneinander lernen und uns gegenseitig ermutigen auf dem Weg dieser täglichen Hingabe, der ja der Weg der Heiligkeit ist, voranzuschreiten. Wie wohltuend ist es daher, das Zeugnis der Eheleute und Familien zu sehen, die füreinander einstehen und sozusagen durch dick und dünn gehen. Und wie schön wäre es, wenn wir als Priester dies auch für die Eheleute und Familien sein können. Gerade an diesem Punkt merken wir, wie sehr wir in der Kirche miteinander verbunden sind, auch wenn wir ganz unterschiedliche Berufungswege gehen. Aber die Berufungen sind konkret aufeinander bezogen im Geheimnis der einen Kirche. Die Jungfrau und Gottesmutter Maria ehren wir, liebe Hörerinnen und Hörer, als Königin der Familien und als Mutter der Priester. Bitten wir sie, dass sie allen Ehen, Familien und auch Priestern helfen möge, ihre Berufung fruchtbar zu leben, um so auch zum Boden für neue Berufungen heiliger Ehen und guter Priester zu werden, derer wir heute so dringend bedürfen. Bitten wir sie in diesem Anliegen mit den Worten des heiligen Johannes Paulus II. Heilige Jungfrau, Mutter des Erlösers, sichere Führerin auf dem Weg zu Gott und dem Nächsten. Du hast seine Worte im Innersten deines Herzens bewahrt. Stehe mit deiner mütterlichen Fürsprache den Familien zur Seite, damit sie den Heranwachsenden und Jugendlichen dabei helfen, großherzig auf den Ruf des Herrn zu antworten. Amen.
Wir hörten einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier zum Thema Benedikt XVI. Und die Ehe und das Priestertum. Danke Ihnen, Professor Ohly, von Herzen für Ihre Gedanken, die Sie heute mit uns geteilt haben. Benedikt XVI. Und die Ehe und das Priestertum, das ist das Thema der heutigen Spiritualitätssendung mit Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier. Er ist Theologe und Ratzinger-Kenner. Wir haben gerade seine Gedanken dazu gehört und begrüßen jetzt einen ersten Anrufer aus Augsburg, Herr Glossner. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor. Ihr Vortrag war spitze. Vergelt's Gott. Ich habe jetzt mal eine Frage, und zwar die russisch-orthodoxe Kirche, die Last, wenn einer geschieden ist und sie heiraten wieder, habe ich gelesen, im Hinblick auf die Güte, Menschenfreundlichkeit, riskieren die Wagen den zweiten Anlauf, die dürfen dann zu den Sakramente gehen. Was sagen Sie als Professor?
Da muss man vielleicht zwei Dinge bei bedenken. Zum einen, da wird viel von gesprochen, dass in der orthodoxen Kirche im weitesten Sinne diese Möglichkeit, das sogenannte Oikonomia-Prinzip besteht. Ja, wenn eine Ehe sichtbar gescheitert ist, dann ist eine zweite Ehe möglich, aber nicht als Sakrament, sondern im Sinne eines Bußritus der Ermöglichung, das Leben zu ordnen.
Mhm.
Zweiter Gedanke ist, was ich inzwischen aus den Kontakten auch zu orthodoxen Theologen weiß, dass damit nicht die Zulassung zu den Sakramenten, also zur Eucharistie und so weiter, verbunden ist. Das wird vielleicht in einem Einzelfall ja nach langer Zeit irgendwann konkret gelöst. Aber diese Vorstellung, dass die orthodoxe Kirche dann jemanden, der in einer solchen zweiten, nicht sakramentalen Ehe lebt, einfach danach zulässt, die ist, so sagen mir die orthodoxen Theologen, nicht richtig. Das wäre also nicht die Realität in der orthodoxen Kirche. Ja, es wird viel darüber gesprochen, wird viel davon geredet, aber ich glaube, man muss ganz genau schauen, wie die Praxis dort aussieht. Und da sagen eben orthodoxe Theologen, die Praxis sieht so aus, dass zwar solch eine zweite Verbindung ermöglicht wird, aber A, nicht als Sakrament, also nicht zu einer kirchlichen Ehe, sakramentalen Ehe spielt, und auch nicht zur Zulassung zu den Sakramenten.
So sieht es aus.
Da muss man also differenziert betrachten, ohne dass das jetzt, ja, sagen wir mal, hartherzig erscheinen soll, aber mit dem Blick auf die Orthodoxie ist man, glaube ich, doch auch differenzierter sehen, als es so lang ab dann gesagt wird.
Ja. Da bin ich ja gespannt. Das ist, da müssen wir zum Heiligen Geist beten. In Rom, wenn es entschieden wird, der Heilige Vater hat eine schwere Nuss zum Knacken, sagt man.
Oh ja. Und deswegen ist ja auch morgen am 28. September ein großer Gebetstag von Papst Franziskus ausgerufen worden für die Bischofssynode. Und da sollten wir uns wirklich anschließen, denn egal wie man zu der Sache steht, egal wie man das sehen möchte oder verstehen möchte, wir brauchen alle den Heiligen Geist, dass wir in Treue zum Wort Gottes, in Treue zum Glauben der Kirche, aber auch Schritte machen können, die dem Heil der Menschen dienen.
Mhm.
Da muss uns der Heilige Geist viel eingeben. Das mögen wir nicht selbst.
Gut, ich sage vergelt's Gott für die Freundlichkeit. Alles Gute, das Telefon.
Danke, Herr Glossner. Wiederhören. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Ohly, für dieses Mitwirken an der Sendung, für Ihre Gedanken und auch dafür, dass Sie uns die Theologie von unserem emeritierten Papst so noch einmal näher bringen in dieser Serie über spirituelle Impulse aus der Theologie von Benedikt XVI. Wir hören Sie dazu bald wieder. Es gibt Ende Oktober wieder eine Sendung mit dem Thema Benedikt XVI. Und Maria, passend zum Marienmonat Oktober. Ich darf Sie gleich dann noch um Ihren Segen bitten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich alle Sendungen dieser Reihe Spiritualität noch einmal nachhören. Auch diese Sendung von heute oder auch frühere, die Sie verpasst haben, im Internet unter www.horeb.org, im Podcast jederzeit abrufbar unter der Sendereihe Spiritualität, oder rufen Sie den CD-Dienst an, bestellen einen CD-Mitschnitt. An dieser Stelle darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bin Claudia Silberhorn, wünsche Ihnen noch einen schönen, gesegneten Nachmittag, morgen einen schönen Sonntag, und zum Abschied nehmen wir uns jetzt noch gerne den Segen von Professor Uli mit.
Gerne, ja. Die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria,
des heiligen Josef, des heiligen Papst Johannes Paul II. Und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite euch und eure Lieben der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.